Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Platz zum Austoben. Jugend braucht Freiraum. Von Annegret Faber.
Man sitzt ja auch, weil man kein Geld hat, im Park und holt sich Getränke aus dem Konsum. Später geht man an Bars zum Beispiel, was ich jetzt eher machen würde, oder sitze halt zu Hause bei Leuten. Weil ich ja nicht mehr zu Hause wohne, habe ich einen eigenen Raum, wo ich halt Leute einladen kann. Wenn man aber noch bei seinen Eltern wohnt, sieht das ja anders aus. Da muss man ja nach draußen flüchten, um seinen Freiraum zu kriegen.
Franz lebt in Dresden und wohnt mittlerweile in der WG. Wie auch Lisa. Die 22-Jährige zog von Süddeutschland nach Sachsen-Anhalt, um zu studieren.
Also, und mir fällt auch auf, dass wir nach der Schule eigentlich regelmäßig so in der Stadt rumgelungert haben und einfach auf so Treppen saßen und auf Bänken und so. Aber das wird, glaube ich, immer schwieriger. Oder in den Städten, in denen ich jetzt wohne, sehe ich nicht mehr dieses Bild auf jeden Fall. Weil dann auch oft, ja, die Leute da irgendwie weggescheucht werden tatsächlich. Und dann ballt sich's oft an solchen besonderen Plätzen, wo dann so viele Gruppen zusammenkommen und dann so ein richtiges Event entsteht jeden Abend, was aber dann auch meistens nur ein Jahr oder zwei anhalten kann, weil dann die Anwohner total auf die Barrikaden gehen wegen der Ruhestörung halt. Also ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass es da mehr Orte gäbe oder dass die Leute da, ja, also ich glaube, dass die Ruhestörung da immer vorgehen muss irgendwie oder die Ruhe halt.
Ein Beispiel dafür ist Magdeburg, die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Das größte Neubauviertel der Stadt nennt sich Kannensteg. Beinahe 7000 Menschen leben hier. Über 10% davon sind Kinder und Jugendliche. Treffpunkte außerhalb der Wohnung sind dort in den letzten 30 Jahren deutlich weniger geworden, sagt Daniel Kubiak. Er forscht am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Der Kannensteg ist tatsächlich der dicht besiedelste Stadtteil von Magdeburg. Und in den Häusern drin gibt es diese großen Höfe. In diesen Höfen drin waren vorher die Spielplätze. Also da haben sich die Jugendlichen aufgehalten.
Im Rahmen des Forschungsprojektes Neuaushandlung lokaler Ordnung hat Daniel Kubiak hier viel Zeit verbracht. Er war an den Orten, wo sich Jugendliche treffen. Narrative Sozialforschung nennt man das. Es bedeutet, der Soziologe verbringt viel Zeit im öffentlichen Raum, lässt die Jugendlichen erzählen und beobachtet dabei ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten.
Die älteren BewohnerInnen hier im Stadtteil berichten mir auch davon, dass einfach die Kinder sind rausgegangen und haben auf den Innenhöfen gespielt. Und seit der Wende, mehr oder weniger, ist das eben nicht mehr der Fall. Ja, also werden halt Zäune gezogen, Spielplätze werden abgegrenzt, Spielplätze werden bestimmten Wohnungsbaugesellschaften zugewiesen, sodass dann nur noch bestimmte Kinder, bestimmte Jugendliche spielen sollen, und aber die anderen nicht. Es gibt sehr klare Spielzeiten mit Mittagsruhe und Abendruhe. Ich würde das bezeichnen, es ist so eine Art Kapitalisierung von öffentlichem Raum.
Neben den Innenhöfen gab es in Magdeburg noch einen nahegelegenen See, eine alte Kiesgrube. Seit 2021 ist auch sie gesperrt.
Wegen irgendwelchen Sicherheitsbedenken, also es gibt den See jetzt auch nicht mehr so einfach als Zugang, also geht man in die Innenstadt. Und das Alleescenter ist auf jeden Fall ein Anlaufpunkt, und sie selber sagen, immer wieder werden sie dort rausgeworfen. Aus ihrer Wahrnehmung, aus nichtigen Gründen.
Aber es gibt auch Städte, in denen es anders läuft. Stefanie Hauri hat sich in den letzten Jahren mit Jugendlichen im Stadtquartier beschäftigt. Die Stadtforscherin arbeitet am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.
Wir haben in diesen Forschungsprojekten, die wir unter dem Oberthema Jugendliche im Stadtquartier durchgeführt haben, uns auch mit jungen Menschen beschäftigt, die noch zu Hause wohnen. Wir haben in diesen Projekten untersucht, wie junge Menschen sich, indem sie einen Verein bilden und sich mit anderen Menschen zusammentun, auch selbst Räume aneignen können und auch Treffpunkte selbst mit den Städten aushandeln und diese dann aber auch eigenhändig gestalten.
Nicht nur die Städteverantwortlichen müssten sich dafür einsetzen, dass junge Leute gute Orte haben, wo sie unter sich sein können.
Es gibt natürlich größere Projekte, wo junge Menschen sich zum Beispiel auch Skateanlagen selbst gebaut haben. Da gibt es ja unzählige. Wir kennen Projekte in Hannover, genauso wie in Ostfildern, Berlin und so weiter. Und diese etwas kleineren Sachen, das sind oft Projekte, die über Initiativen, also Vereine, Jugendvereine, ins Leben gerufen werden, die dann eben kleinere Projekte vor Ort durchführen. Ich glaube, der Raum ist vorhanden, aber das Wissen, wie man sozusagen auch eine eigene Projekte initiiert und an wen man sich wenden muss, mit wem man sprechen muss, damit sich etwas in der Stadt verändert, das ist nicht vorhanden.
Aber gibt es ihn überhaupt noch, den öffentlichen Raum für alle? Oder verschwindet er durch Privatisierung und Überwachung immer mehr? Die Stadtethnologin Katrin Wildner schreibt dazu auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung.
Der Bahnhof, ein paradigmatischer öffentlicher Verkehrsraum, wird zur privatisierten Shopping-Mall mit Hausrecht. Das private Einkaufszentrum wird von Architekten im Stil italienischer Plätze gestaltet, mit Springbrunnen und Parkbänken, und suggeriert so die Freiheit eines vermeintlich öffentlichen Raums. Der öffentliche Raum verschwimmt und entzieht sich.
Auch die Sinus-Jugendstudie bestätigt diese Situation deutschlandweit.
Aus Sicht der Sinus-Jugendmilieustudie aus dem Jahr 2020, auch mit der Corona-Nachbefragung, die wir gemacht haben, nochmal in 20, um zu gucken, was hat sich da geändert, kann man zusammenfassend sagen, dass Jugendliche sich nicht gehört oder zu wenig gehört und gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht Einfluss nehmen, sie haben nicht wirklich Teil.
Ilka Kass ist Referentin am Sinus-Institut in Berlin, in dessen Auftrag die Studie 2021 erhoben wurde, also noch vor Corona. 2022 wurde die Studie schließlich veröffentlicht. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren wurden zu ihrer Lebenssituation befragt. Was sie wann, wie, wo machen. Die Antworten zeigten, es gibt Unterschiede, die abhängig sind von der Schulbildung der jungen Menschen.
Jugendliche, die aus einem eher bildungsfernen Milieu kommen, wo die sozialen Ressourcen, der Ressourcenzugang niedriger ist, dass die sich noch weniger gesehen und gehört fühlen. Und gleichzeitig, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, größere Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben, einen Zugang zu finden. Also auch das Wissen, wo kann ich mich hinwenden? Wie kann ich mich beteiligen? Also wir alle sind ja geprägt, auch Jugendliche schon, von unseren Erfahrungen. Und je häufiger man die Erfahrung macht, dass Beteiligung sich nicht lohnt oder ich nicht wahrgenommen werde und vielleicht manchmal in Anführungsstrichen einer Schublade zugeordnet werde und selber nicht an mich glaube, desto eher bestätigt sich diese Erfahrung dann wieder.
Sich draußen mit Freunden treffen, ist für junge Leute essentiell, betont Rainer Papstorf. Der Psychiater leitet die Jugendstation an der Leipziger Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters. Auch seine Arbeit würde zeigen, junge Leute müssen raus aus ihrem Elternhaus, Erfahrungen mit Gleichaltrigen sammeln.
Das ist enorm wichtig. Das denkt man ja auch eigentlich intuitiv, dass das eine Bedeutung hat. Und also wissenschaftlich kann man sich das aus der Perspektive der Entwicklungsaufgaben eigentlich sehr gut herleiten. Also es gibt so diese Vorstellung, die gibt es auch schon recht lange, dass eigentlich das ganze menschliche Leben aus Entwicklungsaufgaben besteht. Das beginnt eigentlich mit der Geburt, ne? Also damit, dass man dann selber Luft holen muss und selber Nahrung aufnehmen muss und so weiter. Und das zieht sich durch die ganze Kindheit. Die Entwicklungsaufgaben hören nicht auf. Die kommen ein bisschen zur Ruhe in dem Alter, wo man so in die Schule kommt, interessanterweise. Also so zwischen 6 und 10 Jahren mildert sich das Tempo da ein bisschen ab. Das ist die sogenannte Latenzzeit, und mit der Pubertät geht es nochmal richtig los.
In der Pubertät stehen eine große Menge an Entwicklungsaufgaben an, die sehr fordernd und sehr anstrengend sind und die oft gleichzeitig bewältigt werden müssen. Die beiden zentralen sind, sich von den Eltern abzulösen und die Entdeckung wie auch die Entwicklung der eigenen Identität.
Diese beiden Aufgaben kann der Jugendliche nur gut erfüllen, wenn er auch wirklich aus der Familie rausgeht, in der er bisher aufgewachsen ist und viel Struktur und Sicherheit und Geborgenheit erfahren hat. Aber dann muss er sich lösen, um ja eben fit zu werden für das Leben als Erwachsener. Und das sind Lernaufgaben, und die können nur in der Gruppe der Gleichaltrigen gut bewältigt werden. Und mit der Identität ist es ähnlich. Also solange man quasi an der eigenen Familie klebt, kann man auch keine anderen Identitäten so probeweise eingehen und dann gucken, ob das zu einem passt oder nicht, also diese Exploration. Und das sind Sachen, die passieren typischerweise also in der Peer Group, ja, in der Gruppe von Gleichaltrigen. Also das muss sein, das ist völlig physiologisch und völlig adaptiv und wundert uns auch eigentlich nicht.
Dahinter steht die Theorie, dass Menschen im Lauf ihres Lebens Entwicklungsaufgaben durchlaufen müssen. Erstmals formuliert vor über 70 Jahren von Robert Havishurst. Wenige Jahre später konzipierte Erik Erikson sein heute sehr bekanntes Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung, indem er als Kernaufgabe des Jugendalters die Identitätsfrage auffasste. Also die Frage, wer bin ich? Psychiater Rainer Papstorf macht sich daher auch eher Sorgen um Jugendliche, die nicht raus wollen, die nicht laut sind, die sich nicht von den Erwachsenen abgrenzen.
Zum Beispiel Jugendliche, die sich aus irgendeinem Grund so viel Sorgen um ihre Eltern machen, dass sie sich nicht um ihre eigenen Sachen kümmern können, ne? Die dann also eben nicht sich mit Freunden treffen, auf Partys gehen und so weiter, sondern aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, sie müssen jetzt für die Eltern da sein.
Dabei ist der Kontakt zu Gleichaltrigen ein Grundbedürfnis junger Menschen mit Beginn der Pubertät. Und dann kommt noch ein zweiter wichtiger Aspekt in diesem Alter hinzu: Grenzüberschreitungen. Also genau das Verhalten, das Erwachsene verärgert und von ihnen als unberechenbar und rücksichtslos empfunden wird. Neurobiologisch aber kann man das Verhalten der Pubertierenden genau erklären. Es ist die Disbalance zwischen dem Anreizverarbeitungs- und Belohnungssystem und dem Frontalhirn, die dazu beiträgt, dass Jugendliche oft erst handeln und dann später erst nachdenken, erklärt der Psychiater. Ebenfalls umfassend untersucht. Zum Beispiel in der US-amerikanischen Studie Das Modell der dualen Systeme. Überprüfung, Neubewertung und Bekräftigung.
Man weiß ja, dass das Gehirn sich auch wirklich in seiner Struktur sehr stark verändert im Laufe der Kindheit und dann nochmal sehr stark in der Jugend. Das ist also wirklich drastisch, was da teilweise passiert. Ne? Verschiedene Systeme werden aber eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten umgebaut. Und es gibt erstmal ein System, was davon Belang ist. Das ist ein dopaminerges System, also der Neurotransmitter ist Dopamin. Und das ist ein System, was für die Verarbeitung von Anreizen und für Belohnung zuständig ist. Und das liegt so in der Tiefe des Gehirns und ist zum Beispiel mit dem Nucleus accumbens verbunden. Und dieses System hat seine höchste Aktivität in den späten Teenagerjahren, also vielleicht so mit 16, 17. Und was macht das? Das macht, dass neue, angenehme, aber vor allen Dingen auch aufregende und abenteuerliche Reize sehr gesucht werden. Also, dass die eine hohe Bedeutung haben und dass man sozusagen auf der Suche nach dem Kick ist. Das ist ja auch das, was die Jugendlichen sagen.
Also Wände habe ich auf jeden Fall auch schon bemalt, Sticker geklebt, das ist ja auch nicht mal legal. Aber auch vor allem, ich glaube, das meiste ist, dass ich laut gegrölt habe nachts. Also dass ich durch die Straßen gelaufen bin und irgendwie laut gesungen habe. Auf jeden Fall, und da hat sich nicht unbedingt jetzt jemand direkt beschwert immer. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich dadurch auf jeden Fall Leute gestört habe. Ja, und vielleicht mal dort geraucht, wo man nicht unbedingt rauchen soll oder so. Das auf jeden Fall auch schon.
Genau in dieser Zeit, wenn die Jugendlichen sich also in dieser Entwicklungsstufe befinden, sind eigene Räume wichtig. Geschützte Räume, in denen sich junge Menschen ausleben und ausprobieren können und dürfen.
Ja, ich habe im öffentlichen Raum schon gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel beim Retten von Lebensmitteln, wenn ich Containern gegangen bin. Oder zum Beispiel, wenn ich Wände bemalt habe oder wie viele es nennen, beschmieren. Und für mich ist es einmal eine Form des Protests und gleichzeitig eine Form des Widerstands, indem man quasi die Häuserwände in dem Viertel dreckig hält, bleiben die Mieten auch niedrig und man schützt somit quasi das Gebiet vor der Gentrifizierung.
Naja, gesetzeswidrig, ja. Also ich habe halt Betäubungsmittel konsumiert und ich war auch oftmals sehr laut. Auf jeden Fall war das wichtig für mich, halt im sozialen Gefüge irgendwie zu sein. Und das ist auch eine Zeit des Ausprobierens. Und da wird man halt mal ein bisschen, ja, ungehemmter. Und das war auf jeden Fall wichtig für meine Entwicklung, ja.
Ein beliebter Treffpunkt in der Magdeburger Innenstadt ist der Hasselbachplatz, erzählt der Stadtsoziologe Daniel Kubiak. Über Jahrzehnte haben sich hier junge Leute getroffen, bis in die Nacht gesessen, am Wochenende gefeiert. Dann wurden die Häuser nach und nach verkauft. Beschwerden von Anwohnern häuften sich.
Wir gehen ja gleich zum Hasselbachplatz. Und ich habe hier vom Rathaus einmal ein Gespräch geführt mit einem Sicherheitsmenschen, der hier im Rathaus arbeitet, der mir erklärt hat, wie schlimm es am Hasselbachplatz ist, dass man sich da eigentlich gar nicht mehr aufhalten kann, weil da so diese ganzen jungen Leute sind, die da ständig Stress machen. Und als ich ihn gefragt hatte, wie oft er da ist oder was er da so macht, hat er mir erklärt, dass er da immer umsteigt. Also er steigt dort aus der einen Straßenbahn aus und die andere Straßenbahn ein und fährt dann weiter. Also er ist quasi nie am Hasselbachplatz, aber er hat eine Vorstellung davon, was der Hasselbachplatz ist. Nämlich der Ort, an dem man sich ja nicht mehr aufhalten kann, weil es da so gefährlich ist.
Der Platz ist eher eine Straße mit Straßenbahnhaltestelle. Rechts und links Fußwege mit Bänken. An Laternen und Häuserwänden sind Überwachungskameras installiert. Diesen Ort als gefährlich einzustufen, ist für den Sozialforscher Daniel Kubiak nicht nachvollziehbar. Er hat hier viele Stunden gesessen, Leute beobachtet und auch mit ihnen gesprochen.
Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Wahrscheinlich könnten wir jetzt zählen, wir würden auf 10 oder 15 kommen. Also ist der nächste Schritt, den man jetzt geht, ist der Stadtpark. Dann geht man in den Stadtpark, der dann aber auch teilweise unbeleuchtet ist und trifft sich halt dort. Also man wird wieder verdrängt. Ja? Im Kahnstieg gibt es so gut wie keine Orte, wo man sich überhaupt aufhalten könnte. Hier wäre es interessant. Im Allee-Center haben wir ja gerade gemerkt, ist sehr reglementiert. Da kann man sich nicht einfach so aufhalten. Hier wird man überwacht, Räume werden kapitalisiert und dann geht man zum nächsten Ort. Ja? Und dann ist man da irgendwie hier im Stadtpark, der jetzt tatsächlich ein bisschen abgeschnitten ist von der Innenstadt.
Dunkelheit und Abgeschiedenheit wiederum erhöhen die Gefahr für Übergriffe deutlicher, als das an einem belebten Ort der Fall ist, wie dem Hasselbachplatz.
Denn wenn man über die Ursachen von Jugendkriminalität und Jugendgewalt spricht, kommt die Sprache recht schnell auch auf ihr Verhalten, auf ihre Nutzung des öffentlichen Raumes. Neben vielen anderen Faktoren, Familie, Schule beispielsweise, aber der öffentliche Raum ist eher für Jugendliche eminent wichtig und von daher gibt es auch Bezüge zum kriminellen Verhalten.
Dirk Bayer leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Schweiz und erforscht, wie Jugendliche Opfer oder Täter werden.
Gerade wenn man auch jetzt die letzten 15 Jahre anschaut, Kriminalstatistiken beispielsweise, sieht man, dass Jugendkriminalität abgenommen hat. Jugendgewalt, Raubtaten, Körperverletzungen haben doch wirklich deutlich abgenommen. Und das ist aber wiederum ein Zeitraum, über den wir reden, in dem es zu Verdichtung von Städten gekommen ist, Umnutzung, dass Jugendliche bestimmte Plätze nicht mehr benutzen können und so weiter.
Mehr Konflikte durch weniger Raum kann Dirk Bayer also zunächst nicht erkennen. Trotzdem, Gruppen junger Menschen, vor allem junger Männer, die sich in Parks aufhalten, auf Spielplätzen oder auf dem Schulgelände, würden vielen Menschen Angst bereiten. Streitereien, laute Gespräche, vielleicht auch Schlägereien empfinden andere als Bedrohung für sich selbst.
Das führt dann wiederum dazu, dass Sicherheitsdienste engagiert werden und dass man die Jugendlichen so ein bisschen vertreibt. Das ist im Prinzip etwas, wo man sagen kann, die Toleranz gegenüber jungen Menschen im öffentlichen Raum sinkt. Man geht teilweise repressiv gegen die jungen Menschen vor und das ist ein Trend, den finde ich prinzipiell nicht gut, auch wenn ich nicht sofort sage, das ist jetzt ganz wichtig in Bezug auf Kriminalität. Es ist erstmal wichtig in Bezug, dass man die Jugendbedürfnisse nicht ernst nimmt und dass man meint, man muss Jugendliche wegräumen, aus dem öffentlichen Raum entfernen. Und das ist etwas, da habe ich wirklich meine Sorge und es ist einfach nicht von der Perspektive der Jugendlichen ausgedacht.
Der Soziologe fragt sich, wieso das so ist und warum wird jungen Menschen so wenig Vertrauen geschenkt. Die These, die aus seiner Arbeit erwächst, die Deutschen kennen Kriminalität vor allem aus den Medien und haben selbst kaum Kontakte damit. Die polizeiliche Kriminalstatistik bestätigt das. Für das Jahr 2022 verzeichnet sie zwar einen deutlichen Anstieg der Jugendgewalt verglichen mit dem Jahr 2021. Im langfristigen Vergleich scheint es aber keinen Grund zur Sorge zu geben. Denn in den Jahren 2007 bis 2009 war die Jugendkriminalität deutlich höher.
Dass man überfallen wird, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, das ist nicht mehr Normalität, sondern es ist die Ausnahme. Kriminalität geht zurück, also die handfeste, sag ich mal, Kriminalität. Auf lange Sicht gesehen ist die Jugend friedlicher. Auf jetzt kurze Sicht gesehen gibt es wieder Anstiege.
Dazu kommt, dass Medienberichte sich oft auf Straftaten und Übergriffe beschränken. Gruppen braver junger Leute, die nur da sitzen und sich unterhalten, sind keine Meldung wert. Eine Schlägerei mit Verletzten hingegen schon.
Das führt zu Ängsten. Und da sind wir grundsätzlich, die ganze Gesellschaft, sensibler geworden für solche Zeichen von Unordnung. Und junge Menschen, gibt aber auch andere Bevölkerungsgruppen, also beispielsweise Asylbewerberinnen, Asylbewerber ist auch eine Gruppe, die häufig im öffentlichen Raum sich aufhält, weil sie schlechte Unterbringungsmöglichkeiten hat, in den großen Asylunterkünften untergebracht ist, deswegen besetzen sie häufiger den öffentlichen Raum. Und das führt sofort zu diesen Unsicherheitswahrnehmungen. Das ist, glaube ich, der Prozess, der dahinter steckt. Wir haben zunehmend Angst, dass sich als solchen Wahrnehmungen von Unsicherheit echte Kriminalität entwickeln könnte. Und wir wollen deswegen frühzeitig, dass dem entgegengewirkt wird. Dann sollen halt Sicherheitskräfte kommen und die Jugendlichen aus dem öffentlichen Raum entfernen. Und dann fühlen wir uns besser. Das ist aus meiner Sicht der Prozess, der dahinter steckt.
Jugendzentren könnten da Abhilfe schaffen, zumal in solchen Einrichtungen auch Jugendsozialarbeiter eingebunden sind. Allerdings werden genau solche Zentren von den Jugendlichen meistens nicht ausgewählt.
Sie hätten gern auch andere Orte, wo sie eben unkontrolliert sein können, wo sie komplett unter sich sein können, ihre Themen besprechen können. Das heißt, man will sie klar platzieren an einem Ort, aber das funktioniert bei Jugendlichen eben nicht.
Junge Menschen wollen ihre Orte selbst suchen, frei von Aufsicht, ohne Vorgaben. Auch daher bewegen sie sich oft in der Stadt. Gerade nach den Einschränkungen durch Corona ist der Bewegungs- und Freiheitsdrang größer geworden. Gleichzeitig haben die Ausgangssperren durch Corona und die drastische Ahndung durch Polizei bei Zuwiderhandlung die Situation verschärft. Das zumindest hat auch Franz so erlebt.
Ja, na, durch Corona ist da ja auch ganz viel passiert. Den Jugendlichen wurden ja so die Freiräume genommen, weil wir uns früher mal im Park getroffen haben zum Beispiel. Und dort dann unser Ding gemacht haben, wo wir auch unsere Ruhe hatten und niemanden gestört haben. Und mit Corona hat sich das ja in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil diese Räume den Kids ja genommen wurden, den Jugendlichen. Also hier gab es ja auch Polizeieinsätze an der Elbe, wo die Polizistinnen dann Jugendliche gejagt haben, mehr oder weniger, um die wieder einzutreiben und nach Hause zu bringen sozusagen, weil es halt eine Ausgangssperre gab und sowas. Die sind wieder da, aber das prägt ja eine Generation nachhaltig, denke ich.
Erfahrungen wie diese brennen sich ein, lassen junge Leute vorsichtiger sein. Einige würden die Plätze seitdem meiden. Aber Corona, der fehlende und mitunter verbotene Kontakt, hat noch mehr mit den jungen Leuten gemacht, sagt Ilka Kass. Die Referentin für die Sinus-Jugendstudie arbeitet auch als integrale Körpertherapeutin und Sozialpädagogin.
Jugendliche kommen zu mir vor Corona schon, nach Corona noch mal deutlich mehr, vor allem mit Ängsten, mit Unsicherheit, einer Orientierungslosigkeit und gleichzeitig so eine fehlende Anbindung. Fehlende Anbindung gerade über die letzten Jahre, über die Corona-Jahre zu Gleichaltrigen, zu ihrem sozialen Umfeld und damit auch, das hat eine ganz enge Rückkopplung zu sich selbst. Die Nachteile in Anführungsstrichen auch dieser Vereinzelung, die wir erleben und Jugendliche eben noch mal mehr, führen dazu, dass Jugendliche sich unsicher fühlen, ängstlich sind, Depressionen, das hat deutlich zugenommen.
Man kann sagen, dass es zu wenig Aufenthaltsorte für junge Menschen in öffentlichen Räumen gibt und dass natürlich aufgrund der Kommerzialisierung auch immer weniger Räume zur Verfügung stehen, die kostenfrei, ne, für diese Gruppe auch zur Verfügung steht. Aber ich würde es nicht so stehen lassen wollen, dass der öffentliche Raum insgesamt schrumpft, weil, ne, wenn ich jetzt an die räumliche Situation denke, ist es so, dass wir in den Innenstädten, in denen sich die öffentlichen Räume ja vorwiegend befinden, eine große Transformation erleben, großen Umbau, weil ja zum Beispiel Ladenlokale zurückgehen. Ne? Wir verzeichnen große Schließungen von Kaufhäusern, gerade jetzt im März ja auch gerade bekannt geworden, die Schließung von Galeria Kaufhof zum Beispiel.
Der Handelsverband Deutschland rechnet auch in den nächsten Jahren mit weiteren Schließungen von Geschäften und kleinen Läden. Stefanie Hauri sieht darin eine Chance und möchte die Leerstände als neue Freiräume im öffentlichen Raum verstehen. Also nicht nur die Fläche zwischen den Gebäuden, sondern auch die leeren Gebäude selbst einbeziehen. Für junge Leute sei das jetzt gerade eine gute Zeit, sich diese Räume anzueignen.
Es gibt aber tatsächlich auch, ne, Städte, die jetzt Masterplan Jugend, Stuttgart hat es gerade in Masterplan Jugend vor ein paar Jahren gemacht, in dem auch verankert ist, ne, dass die Stadtverwaltung auch selbst auf Jugendvereine zugehen möchte
um eben Räume im Sinne der Jugend aufzuwerten. In Hannover gab es so einen großen Innenstadtdialog. Innerhalb dieses Dialoges wurden auch verschiedene Freiräume zur Verfügung gestellt. Und auf diesen Freiraum konnten dann Jugendliche ihre Projekte verwirklichen, um einfach auch real und direkt mitzubekommen, welche Ansprüche überhaupt bestehen auf der anderen Seite und was sich Jugendliche unter einer guten Platzgestaltung überhaupt vorstellen.
Nicht nur die Verantwortlichen in den Städten müssten sich kümmern, sondern auch die Jugendlichen selbst. Doch die müssen erst lernen, wie sie das angehen können, wie sie ihr Recht auf Raum umsetzen. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat in den letzten Jahren die Freiraumfibel dazu veröffentlicht. Sie informiert über die rechtlichen Bedingungen, von Genehmigungsverfahren über Vertragsgestaltung bis hin zu Haftungsfragen, gibt zahlreiche Tipps und Umsetzungsbeispiele und soll eine Starthilfe sein. Außerdem liefert die Broschüre jungen Leuten gute Argumente, um Sachbearbeiter in den Behörden, Grundstückseigentümern und andere Eigentümerinnen von ihren Ideen zu überzeugen. Am Magdeburger Hasselbachplatz hat das geklappt. Dort gibt es jetzt so einen Raum. In dem Raum sitzen ein paar junge Leute und unterhalten sich leise. Oliver Wiebe ist auch da. Er ist in Magdeburg geboren und engagiert sich in der Stadt für die Rechte junger Leute.
Ja, also das war vor Beginn der Pandemie, sollte sozusagen die letzte coole Kneipe hier am Hassel schließen. Und da haben die Leute gesagt, nee, dann müssen wir es irgendwie selbst weiterführen. Haben einen Verein gegründet, sammeln Spenden, um diesen Laden hier weiter zu betreiben, mit großem Erfolg. Also es gibt hier zum Beispiel Begegnungscafés, auch für migrantische Personen. Treffpunkt, die Preise sind billig für die Getränke, also wirklich ein Raum für alle, den man auch anfragen kann, wenn man selbst gestalten möchte. Oder es gibt ja zum Beispiel eine Bibliothek, die eingerichtet wurde, hier im Laden von Leuten, die gesagt haben, wir wollen Lesekaffee machen. Ja, also es ist echt cool, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
Der Stadtsoziologe Daniel Kubiak kennt Oliver Wiebe bereits aus der Phase, als er hier für seine Studien viel Zeit mit jungen Leuten im öffentlichen Raum verbrachte.
Grundsätzlich ist es so, dass man in der Stadtsoziologie sagen würde, wir brauchen mehr öffentlichen Raum, als wir in Städten jetzt haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Stadtpolitik und Stadtverwaltung ernst nimmt, dass es diesen öffentlichen Raum braucht, in dem es Begegnungen braucht. Also egal, welche stadtsoziologische Frage wir eigentlich stellen, wir stellen immer wieder fest, es gibt weniger Konflikte, wenn sich Menschen häufiger ohne einen bestimmten Grund treffen können. Ja, also ohne einen Kaffee trinken zu müssen, ohne irgendeine politische Vereinigung zu sein.
Ich finde, junge Leute sollten den öffentlichen Raum wieder mehr einnehmen, weil sie leben nun mal in dieser Welt und werden von der Politik und der Gesellschaft komplett vergessen. Deswegen denke ich, sie sollten noch lauter werden und noch mehr Druck machen.
Also mir fällt auf jeden Fall ein, dass das viele Leute ja auch stört, wenn junge Leute im öffentlichen Raum laut Musik hören, über ihre Handys oder so einen Ghetto-Blaster dabei haben. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich die sehe und bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht so einen Ghetto-Blaster habe, weil ich mich noch gut an das Gefühl erinnern kann, dass man so der König der Welt ist. Und ich freue mich dann eigentlich immer und beneide die ein bisschen.
Jugend braucht Freiraum, ganz klar. Und so heißt auch das Feature von Annegret Faber. Regie hatte Giuseppe Maio, für den Ton verantwortlich war Alexander Brennecke, Redaktion Kim Kindermann.